Dr. Schnoder und Co. von Hustenzwerge und Pflasterheldinnen. Der Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin aus der Zentralschweiz.
Mit mir, Iris Bachmann-Holzinger, Kindernotfallmedizinerin aus dem Kinderspital Zentralschweiz.
Und mir, Kai König, Kinderarzt in der Kinderarztpraxis im Garten in Luzern.
Und ich bin der Moderator, Andi Balsiger von Spital Radio Lutz. Dr. Schnoder und Co. heute zum Thema Knacks oder Klacks. Kinder, die fallen viel, sehr viel. Vom Klettergerüst, vom Trotti, vom Sofa. Und das einfach, weil die Welt gerade wieder ein bisschen zu spannend ist. Und plötzlich ist da eine dicke Bühle am Arm, ein grosses Auge am Bein und die Frage der Eltern. Ist das jetzt eine Prellung oder vielleicht doch ein Bruch? Ist das schlimm? Muss ich jetzt sofort zur Ärztin oder zum Arzt? Oder soll ich vielleicht doch noch warten? In dieser Folge von Dr. Schnoder und Co., Hustenzwerg und Pflasterheldinnen, reden wir darüber, woran man erkennt, dass ein Kühlpad langt und wenn der Weg in die Kinderarztpraxis oder in die Notfallaufnahme sinnvoll ist. Und natürlich klären wir auch die wichtigste Kinderfrage überhaupt. Warum sind gebrochene Knochen manchmal fast cooler als blaue Flecken? Das ist Dr. Schnoder und Co., der Podcast zur Kinder- und Jugendgesundheit mit der Iris Bachmann-Holzinger vom Kinderspital Zentralschweiz und dem Kai König, Kinderarzt aus der Kinderarztpraxis im Garten Luzern. Kai, vielleicht die erste Frage gerade an dich. Woran merkt man eigentlich, ob es jetzt ein Prellung ist oder vielleicht doch ein Knochenbruch dahinter steckt?
Ja, also manchmal ist es total offensichtlich. Der Arm ist ganz krumm, der Finger steht ab, das Bein ist doppelt so dick oder der Knochen schaut raus. Dann ist es eigentlich keine Frage. Dann sehen wir die Kinder am gleichen Tag. Und je mehr krumm, desto mehr Spital. Und je mehr zu sehen ist, dann auch gerne mit der Ambulanz und nicht selbst fahren. Es ist ein bisschen schwieriger bei den nicht so ganz offensichtlichen Brüchen. Also das Kind fällt und weint, aber man sieht nicht viel. Da kann man erstmal etwas entspannt bleiben. Man kann Schmerzmittel geben, ein Coolpack drauflegen und schauen, was dann passiert. Wenn es am nächsten Tag immer noch ziemlich weh tut und man auch keine Veränderung so vom Schmerz sieht, dann ist eine Vorstellung zur Kinderärztin oder zum Kinderarzt sicherlich sinnvoll.
Und das verfälscht dann nichts?
Nein, im Gegenteil. Also wenn, wie der Kai gesagt hat, wenn man eigentlich von außen gar nicht so viel sieht, kann man wirklich mal abwarten. Und dort ist auch wichtig, dass man Schmerzmittel gibt. Wir erleben immer wieder, dass die Eltern Sorgen haben, dass wenn sie Schmerzmittel würden daheim geben, dann verfälscht das etwas. Also das Kind hat dann weniger Schmerzen, Klammern auf, das ist ja das Ziel vom Schmerzmittel, Klammern zu. Und dass wir dann das nicht richtig im Spital können diagnostizieren oder können sehen. Und das ist wirklich nicht so. Also mit einem Schmerzmittel geht ja ein Bruch nicht weg. Und wenn ich drauf drücke, tut es gleich noch weh. Und das Erste, was wir sowieso im Spital machen, ist, wir geben den Kindern als erstes Schmerzmittel. Die müssen nicht leiden, sondern sie sollen etwas haben, dass das angenehmer ist, dass es wohler ist. Und wie gesagt, wenn das jetzt nicht offensichtlich krumm und geschwollen und so ist, kann man bis am nächsten Tag warten, Kind schlafen lassen. Und dann weiss man auch, ob es sich am nächsten Tag lohnt, zum Arzt zu gehen. Weil wenn das Kind in der Nacht mehrmals aufwacht, weil es halt immer noch weh macht beim Drehen und am nächsten Tag steht es immer noch nicht aufs Bein oder hat der Arm immer noch geschont, dann ist es sicher richtig, wenn man das zeigen kann.
Wie lange darf es denn nach so einem Sturz wehtun?
Das ist nicht ganz so einfach zu beantworten, weil Schmerzen recht individuell sind. Und es gibt Kinder, die einen Bruch hatten und gar nicht so viele Symptome gezeigt hatten. Und dann gibt es auch welche, die nur bei einer Prellung schon lange ihr Bein geschont haben. Ich denke, wenn es am nächsten Tag immer noch die gleiche Art von Schonung zeigt und die gleiche Art von Schmerzen ankündigt, dann ist eine Vorstellung in der Praxis sicherlich sinnvoll. Man kann auch wie immer erstmal das Beratungstelefon anrufen, da kriegt man genauso vernünftigen Rat, aber so, dass man zumindest mal Kontakt aufnimmt mit einer Fachperson.
Wenn es also immer noch wehtut und man dann Kontakt aufnimmt mit der Ärztin, Arzt, dann muss man ja wahrscheinlich den Röntgen zum Feststellen. Soll man da sofort ins Spital kommen oder langt es da auch, wenn man zuerst mal zur Kinderärztin oder zum Kinderarzt geht?
Das bespricht man am besten mit der Kinderarztpraxis, weil es gibt Praxen, die haben Ultraschallgeräte und es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die manche Frakturen mit einem Ultraschall untersuchen können. Also ganz beliebt so die klassische Stauchungsfraktur vom Unterarm. Und dann kann das in der Praxis behandelt werden. Wenn man die Mittel nicht zur Verfügung hat, dann sollte man entweder in eine Notfallpraxis mit der entsprechenden Ausstattung oder auch ins Spital. Aber die Kontaktaufnahme sollte immer erst mit der Haus- oder Kinderarztpraxis sein. Und dann werden die Eltern beraten und dann macht man mit denen einen Plan.
Jetzt stellen wir fest, sie ist tatsächlich gebrochen. Der Arm oder das Bein, was passiert dann anschliessend?
Das kommt total darauf an, was das für ein Bruch ist. Also es gibt Brüche, wo man einfach kann in einen Gips tun, in eine Ruhigstellung tun und dann heilt das nach 2, 3, 4 Wochen, je nachdem, wo das der Bruch ist und ist wieder gut. Also da braucht es gerade gar nicht mehr. Es gibt aber Brüche, wo der Knochen so ein bisschen wie abeinander gerutscht ist und dort kann es unter Umständen sein, dass man den Knochen wieder gerade biegen, wieder gerade richten. Und das klingt jetzt ein bisschen hoppla. Und ja, je nachdem kann man das sogar auf dem Notfall machen. Also wir tun dann den Kind sogenannte Analgosedation, also die, man tut das nicht einfach so wieder gerade machen, sondern man gibt den Kind etwas, wo sie das natürlich nicht mitbekommen, keine Schmerzen haben währenddem und tut den Knochen wieder gerade biegen. Und es kann durchaus sein, also wenn es ganz ein stark verschobener Knochen ist, der nicht würde haben, wenn man ihn einfach gerade biegt, dann kann es sogar sein, dass man das muss operativ versorgen muss, dass es auch muss mit Drähten oder irgendwie mit einer Fixation wieder gerade gestellt und im Platz gehalten werden. Das ist durchaus möglich. Und manchmal tun wir, wenn wir ein Röntgenbild machen und man sieht nicht einmal etwas am Knochen, aber das Kind hat total festgeschwollen und Schmerzen und kann nicht draufstehen oder schont den Arm, dann kann es auch durchaus sein, dass wir einmal einen Schiene machen, rein zur Schmerztherapie. Weil man kann sich vorstellen, etwas, das weh tut, wenn man das weiter bewegt, dann tut ja das nicht weniger weh. Und dann kann das auch mal helfen, dass man das einfach so ruhig stellt.
Gips, das gibt es immer noch. Ich muss mich erinnern, vor x Jahren habe ich damals noch einen Gips bekommen, wo der Arm gebrochen war.
Ja, genau. Also wir machen inzwischen nicht mehr den Weissgips. Früher, wir haben ja wahrscheinlich alle noch einen Weissgips dran gehabt, wo alle haben können unterschreiben drunter auf dem Gips. Und inzwischen sind das so Kunststoffgips, aber mega cool in allen Farben. Und das ist eben das, was für die Kinder zum Teil auch wirklich lässig ist, weil sie können zwar nicht aussuchen, ob sie einen Gips bekommen, aber welche Farbe der Gips hat. Und je nachdem tun wir auch, also vor allem, wenn man dann in der Kontrolle Kind wieder sehen, kann man auch Glitzer drauf tun oder so Sticker drauf tun und man kann dort auch darunter unterschreiben, Klassenkameraden unterschreiben lassen. Und das ist der Grund, manchmal ist ein Gips wirklich cooler wie ein blauer Fleck, weil beides tut weh, aber der blaue Fleck, den kannst du jetzt nicht drauf unterschreiben.
Also darum, dann wäre jetzt auch die Frage aber geklärt.
Gips schon, ja, genau.
Warum es dann tatsächlich bei Knochenbrüchen manchmal cooler ist für Kind, wieder eben bei blauen Flecken.
Genau. Oder auch mal Krücken haben, das ist noch lustig. Viele Kinder, also die Eltern, machen da mal gerade, wenn wir sagen, ja, sie sprachen, es braucht jetzt Krücken. Und die Kinder machen, yeah! Es ist total lustig. Gut, sie finden es dann nach einer Woche auch nicht mehr lustig. Aber so einmal im Leben Krücken haben, das ist für die meisten Kinder nicht so ein Problem. Ist noch interessant. Die gewöhnen sich total gut schnell daran, dass jetzt dann Gips am Arm ist oder am Bein ist. Und finden das eigentlich noch recht cool.
Jetzt gibt es Kinder, die bereits mehrere Knochenbrüche hatten. Muss man da davon ausgehen, dass vielleicht etwas nicht mehr so ganz stimmt? Oder ist das völlig normal?
Also es gibt Kinder, die eine angeborene Knochenstoffwechselstörung haben und damit brüchige Knochen haben. Das ist zum Glück extrem selten. Gibt es in verschiedenen Formen, kann auch dann schon zu Brüchen im Mutterleib führen. Und die Brüche haben kein erkennbares Trauma. Also die passieren einfach durch minimale Bewegungen. Aber wie gesagt, ist zum Glück sehr selten. Man kann Knochenzysten haben, die den Knochen an der Stelle schwächen. Sind meistens so Zufallsbefunde, die man dann auf dem Röntgen sieht, wenn ein Kind mit so einem Bruch kommt. Aber grundsätzlich ist, wenn man einen passenden Mechanismus hat, einen passenden Sturz oder ein passendes Verletzungsmuster, dann ist das kein Mangel. Dann fehlt dem Kind nichts, dann hat es einfach in der Situation Pech gehabt. Was aber sinnvoll ist, ist die Gabe von Vitamin D in den ersten 3 Lebensjahren. Also wenn das Knochenwachstum, die Entwicklung des Knochenwachstums sehr voranschreitet. In den ersten Lebensjahr gibt man 400 Einheiten, in Jahr 2 und 3 gibt man 600 Einheiten. Und man kann auch Vitamin D weitergeben, wenn ein erhöhtes Risiko ist oder so über Herbst, Winter, wenn wir nicht so viel rauskommen.
Viele Eltern fragen sich aber, lange es denn allenfalls, wenn mein Kind einfach genug draussen ist, um das Vitamin D zu bekommen, was du jetzt gerade gesagt hast?
Ja, das Vitamin D, das wird in der Haut gebildet, das ist so, durch Sonnenlicht. Jetzt ist es leider so, dass es meistens so von Herbst bis Frühling sowieso nicht reicht in der Schweiz, um draussen genug Vitamin D bilden, weil wir haben einfach viel zu wenig Sonneneinstrahlung. Es ist ja viel neblig und die Tage sind kürzer. Und man ist total gut eingepackt mit Kappenhändchen, da sieht nur das Gesicht raus. Und eigentlich müsste man so in der wirklich warmen Jahreszeit, im Sommer, müsste man 10 bis 20 Minuten mit einem doch relevanten Anteil von der Haut der Sonne ausgesetzt sein, dass man genug Vitamin D bildet tut. Und eigentlich sollte man gar nicht ohne Sonnenschutz länger an die Sonne gehen. Und der Sonnenschutz tut ja auch verhindern, dass die UV-Strahlen dann das Vitamin D bilden. Also nein, es reicht eigentlich nicht, draussen zu sein, um genug Vitamin D zu produzieren. Vielleicht gerade im Hochsommer, wenn man jetzt wirklich viel draussen ist. Aber wie gesagt, sobald man Sonnencreme aufträgt und einfach wieder mal zum Sagen, ohne Sonnencreme an die Sonne gehen, das ist nicht intelligent. Das sollte man wirklich nicht machen, weil Sonnenbrand ist unverzeihlich und die Haut speichert alle Schäden, die mal gesetzt ist. Und das gibt nicht gerade sofort das Problem, aber das wird im weiteren Verlauf vom Leben zu einem Problem werden. Es werden sich Hautkrebs können bilden und das sollte man einfach wirklich vermeiden. Also von dort her, wirklich am Morgen in der warmen Jahreszeit, tun wir ja eigentlich am Morgen gerade Sonnencreme, anstatt Bodylotion, einmal drüber und dann im Tag noch wiederholen. Und darum reicht das nicht. Also Vitamin D kann man ohne Sorgen eigentlich das ganze Jahr supplementieren.
Ich habe mal ein gutes Statement von einer Dermatologin gehört, die hat gesagt, dass jeder Sonnenbrand eine Beschleunigung der Hautalterung ist in dem Moment, wo das passiert. Also wenn wir unsere Haut bewahren wollen, ist gut, die nicht so viel an die Sonne zu lassen. Und dann haben wir mal in Australien gelebt und da ist es wirklich ganz offensichtlich, Sonnenbrand haben nur Touristen. Alle sind anderen sind eingecremt und alle Kinder haben diese UV-dichten Wetsuits an, um baden zu gehen. Also da ist das einfach verpönt, sich nicht einzucremen.
Gehen wir vielleicht noch einmal schnell zurück zu den Brüchen. Wir haben vorher von Gipsen geredet. Wie lange muss ein Gips im Normalfall dann im Arm dran sein?
Das kommt auch wieder darauf an, was für eine Fraktur darunter steckt und vor allem, welche Knochen das gebrochen ist. Es kommt auch darauf an, wie alt das Kind ist. Also es ist absolut eindrücklich, wie schnell ein Unterschenkelbruch bei einem Toddler, also bei einem Kleinkind, heilt. Nach 2-3 Wochen springen die wieder rum, alles ist wieder kuschelig. Wenn ich mir den Unterschenkel breche, dann bin ich mindestens 6 Wochen im Gips. Also das macht das Lebensalter, macht einen Unterschied. Und auch, ist das ein tragender Knochen, wo ich drauf rumlaufe, oder ist das ein kleiner Finger, der nicht eine tragende Struktur ist? Also es kommt total darauf an.
Zum Schluss noch vielleicht eine Frage, kann man überhaupt eine Vorsorge treffen? Kann man allenfalls Brüche sogar verhindern?
Leider kann man nicht alles verhindern im Leben. Und ich sage nicht, dass ein Bruch zu einer gesunden Kindheit dazugehört. Ich glaube es nicht. Es gibt durchaus viele Kinder, die nie einen Bruch gehabt haben. Aber man kann die Kinder wirklich nicht ganz vor allem schützen. Ich probiere immer zu schauen, dass man die Kinder nicht in absolute Gefahrensituationen bringt, wo sie wirklich extrem gefährlich wird. Aber die meisten Brüche passieren total unintelligent. Ich habe noch nie einen intelligenten Unfall gesehen, sage ich den Eltern aber auch so, oh nein, so blöd ist passiert. Ja, intelligent ist es nicht, aber das gibt es nicht. Und häufig passieren die Sachen eben auf dem Schulhof, sie springen, stürcheln, fallen um, heben sich mit der Hand oder wollen sich auffangen und dann bricht halt der Arm. Oder beim Skifahren oder beim Velofahren oder so. Es kann halt einfach wirklich passieren. Und man soll Kind eigentlich in der Aktivität lassen und vielleicht nicht forcieren. Also sie sollen lernen, einschätzen, was traue ich mir zu, was nicht. Und alles andere kann man in dem Sinn eigentlich nicht beeinflussen. Ist auch nicht notwendig.
In der Regel ist ein Bruch ohne Spätfolgen irgendwann, also ist es vollständig im Normalfall weg, wenn man so einen Bruch gehabt hat?
Auch das kommt total darauf an. Die meisten Brüche, also unser Ziel ist immer, wenn ein Bruch verschoben ist, also wenn ein Knochen verschoben ist, dass man die grösstmögliche Normalität wieder herstellen. Also dass man sagt dem physiologisch, also wieder in eine Stellung bringt, wo das Kind keine Einschränkungen hat. Es gibt aber durchaus Brüche, die so fest verschoben sind, wo es schwierig ist, oder wo durchs Verschieben Nerven oder Gefäße auch mal einen Schaden haben. Das ist zum Glück wirklich nicht häufig, aber das kann schon mal passieren, dass es dort in der Ausheilung nachher dann nicht mehr zu einer hundertprozentig vollständigen Ausheilung kommt. Aber wie gesagt, immer unser Ziel ist in der Frakturversorgung bei den Kindern, dass wir, wenn immer möglich, wieder den Ausgangszustand wiederherstellen. Und das gelingt uns eigentlich in aller Regel schon.
Wenn man jetzt den Unfall erinnert, den die Lindsay Vonn bei der Olympiade hatte, ne, das Bein wird wahrscheinlich nicht mehr ganz genauso nachher aussehen, wenn die ihre ganzen Operationen dann irgendwann gehabt hat. Also das ist ein hochkomplexer Bruch an verschiedenen Stellen. Damit muss man rechnen, dass das nicht so sein wird, wie es vorher war.
Ja, und ein paar Narben wird sie davon tragen, das ist absolut so. Wenn sie Glück hat, und das ist auch jetzt wieder zurück zu den Kinderfrakturen, Narben, die bleiben. Funktionalität ist das Wichtige, oder? Dass man wirklich schaut, dass man könnte wieder eine Funktion herstellen, dass die Kinder sich normal im Alltag weiterentwickeln können.
Das nehme ich mit.
Nach einem Sturz zuerst mal Ruhe bewahren. Bei offensichtlicher Fehlstellung direkt ins Spital, eventuell sogar mit der Ambulanz. Sieht man nichts, Schmerzmittel geben und abwarten. Wenn es am nächsten Tag immer noch weh tut, Kinderärztin oder Kinderarzt kontaktieren. Vitamin D in den ersten Lebensjahren supplementieren und vom Herbst bis Winter auch bei grösseren Kids.
Du musst zur Ärztin oder zum Arzt, wenn
dein Kind nach einem Sturz trotz Schmerzmittel immer noch starke Schmerzen hat.
Dein Kind auch am nächsten Tag den Arm oder das Bein noch schont.
Wenn eine starke Schwellung oder eine offensichtliche Fehlstellung an einem Arm, an einem Bein, an einem Finger besteht, und dann kannst du auch die Ambulanz rufen.
Ob Hustenzwerg oder Pflasterheldin, Dr. Schnudder weiss, was wirklich zählt. Alle Folgen von Dr. Schnudder & Co. gibt es bei den üblichen Streamingdiensten oder dort, wo es grossartige Podcasts gibt. Weitere Infos finden Sie außerdem auf lux.ch.
Zum Abschluss noch ein Hinweis. Medizinische Informationen in dem Podcast stützen sich auf die aktuellen allgemeinen Leitlinien und Empfehlungen von den medizinischen Fachgesellschaften. Sie ersetzen aber auf keinen Fall eine individuelle ärztliche Diagnose, Beratung und Therapie. Sollte Ihnen der Gesundheitszustand von Ihrem Kind Sorgen machen, kontaktieren Sie eine medizinische Fachperson, zum Beispiel die Kinderarztpraxis von Ihrem Kind. Außerhalb der Praxisöffnungszeiten oder in dringenden Notfall wenden Sie sich als kinderärztliche Beratungstelefon, eine Notfallpraxis oder ein Kinderspital. Für die Aufnahme von dem Podcast wird keine Sprechstundenzeit für Patientinnen und Patienten gekürzt. Und jetzt ist wirklich Schluss.